Deutschlandfunk. Hintergrund.
Aufklärung mit Akten. Was gehört in ein Archiv zu Rechtsterrorismus? Von Timo Stukenberg.
Etwas mehr als 100 Menschen stehen Anfang April im Süden von Berlin-Neukölln um eine Skulptur herum. Manche haben Fahnen dabei, die Stimmung ist ernst. Autos rauschen im Hintergrund auf einer Ausfallstraße vorbei.
Wir begrüßen euch alle sehr herzlich zu unserer Kundgebung in Gedenken an Burak Bektaş. Burak wurde hier vor 11 Jahren am 5. April 2012 auf offener Straße von einem Unbekannten ermordet. Er wurde 22 Jahre alt.
Bektaş und 4 seiner Freunde stehen an diesem Tag vor 11 Jahren an einer Bushaltestelle, wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem heute eine Skulptur an ihn erinnert. Ein Mann geht unvermittelt auf die jungen Männer zu und schießt. 2 seiner Freunde überleben schwer verletzt. Bektaş stirbt. Für eine Initiative aus Betroffenen, Angehörigen und ihren Unterstützerinnen reiht sich die Tat in eine rechte Terrorserie im Berliner Stadtteil Neukölln ein. Dazu gehören auch der Mord an dem Briten Luke Holland 2015, ein Brandanschlag auf das Haus von linken Politiker Ferhat Kocak 2018 und zahlreiche Neonazi-Schmierereien. Die Ziele der Täter sind Neuköllnerinnen und Neuköllner mit Migrationsgeschichte und Personen, die sich in der Öffentlichkeit gegen rechts positionieren. Nur wenige Tage vor dem Gedenken an Burak Bektaş hatten erneut Unbekannte den Gedenkort mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Angehörigen und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer werfen den Ermittlungsbehörden eine systematische Bagatellisierung und Vertuschung der rechten Gewalt vor.
Hallo zusammen. Mein Name ist Murat, ich bin der Cousin von Burak. Nach 11 Jahren ist eigentlich alles gesagt, was man zu sagen hat. Wir fordern, dass der Mörder von Burak seine gerechte Strafe bekommt. Wie kann es sein, dass die Mordkommission und Politik seit 11 Jahren versagen? Wir stehen hier Jahr für Jahr und fordern die Aufklärung des Mordes an Burak. Und wir werden nicht aufhören, bis der Mörder seine gerechte Strafe bekommen hat.
Mittlerweile hat das Berliner Abgeordnetenhaus auf Druck von Angehörigen und ihrer Unterstützer einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Er soll nicht nur die Aufklärung der Straftaten vorantreiben, sondern auch untersuchen, warum diese bislang erfolglos geblieben ist. Das Vertrauen in die Aufklärung durch Sicherheitsbehörden hat lange gelitten, sagt eine Aktive der Initiative in Neukölln.
Was wir auch gesehen haben, ist, dass vieles im Zusammenhang des NSU-Komplex über die Untersuchungsausschüsse zutage traten, die niemals sonst aufgedeckt hätten werden können. Und von daher möchten wir natürlich diese Möglichkeit hier in Berlin auch nutzen. Was bekannt ist, ist, dass auch das LKA Berlin innerhalb dieser NSU-Komplex eine Rolle hatte, die sich angeguckt werden muss. Und dann bleibt natürlich viel Skepsis.
Die Aufarbeitung des sogenannten NSU-Komplexes, die deutschlandweite rassistische Mordserie und die Verstrickung der Behörden in die rechte Szene ist in Untersuchungsausschüssen noch gar nicht abgeschlossen. In Bayern zum Beispiel sind noch viele Fragen zum Umfeld der NSU-Haupttäter offen. Der mittlerweile 2. parlamentarische Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag soll nun die Fragen klären, die der 1. offen gelassen hat, sagt Toni Schuboll, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Landtag und Vorsitzender des Ausschusses.
Also wir haben bisher 1,6 Millionen Blatt Akten bekommen. Das sind 12.000 Aktennummern und davon haben wir in den letzten wenigen Wochen die Hälfte ungefähr zugeliefert bekommen, jetzt am Schluss des Untersuchungsausschusses. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, dass man den Überblick behält und dass man auch das findet, was man sucht.
Nach 15 NSU-Untersuchungsausschüssen, zahlreichen Ermittlungen und Gerichtsprozessen, journalistischen Recherchen und jahrzehntelanger staatlicher Überwachung und zivilgesellschaftlichem Monitoring der rechten Szene sind deutschlandweit unzählige Unterlagen zum rechten Terror in der Bundesrepublik verstreut. Die Bundesregierung plant nun, für Übersicht zu sorgen und will mit einem öffentlich zugänglichen digitalen Archiv zur Aufklärung rechter Gewalt beitragen. Auf dem geplanten Online-Portal sollen laut Bundesregierung alle verfügbaren Unterlagen aus staatlicher Hand, den zivilgesellschaftlichen Bewegungen und journalistischer Arbeit zu finden sein, sofern das im Einzelfall erlaubt ist. Für die Arbeit eines Untersuchungsausschusses wäre das sehr hilfreich, sagt Toni Schuboll aus Bayern.
Es würde auf jeden Fall Doppelarbeit vermeiden, weil wir viele der zentralen Akten jetzt bundesweit vielfach haben. Zentrale Akten wurden ja sozusagen jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt. Eine richtige, systematische, zentrale Auflistung, eine systematische Aufarbeitung würde auch die Forschung auf jeden Fall sehr viel, sehr stark erleichtern.
Das Archiv könne darüber hinaus die Grundlage für neue Erkenntnisse sein, hofft auch Miss Bakan, Grünen-Politikerin und Mitglied im Innenausschuss des Bundestags.
Man sieht vielleicht Entwicklungen, man erkennt vielleicht Zusammenhänge, die man vorher nicht gesehen hat. Es zeigen sich vielleicht Aspekte, die vorher nicht so beleuchtet worden sind. Man sieht vielleicht plötzlich Muster, die man vorher nicht erkannt hat. Es gibt die Grundlage für ganz viel Forschungsarbeit. Und das ist, glaube ich, einfach an sich sehr wertvoll.
Die Grünen hatten in ihrem Programm zur Bundestagswahl 2021 nicht weniger als ein Projekt von der Bedeutung einer Stasi-Unterlagenbehörde versprochen. Im Koalitionsvertrag schrieb die Ampel dann ein sogenanntes Archiv zum Rechtsterrorismus fest. Das ist laut der zuständigen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der Grünen-Politikerin Claudia Roth, nun als ein Online-Themenportal zu rechter Gewalt geplant, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage.
Das virtuelle Archiv zu rechter Gewalt soll als Themenportal keine exemplarische Auswahl, sondern langfristig den Bestand der Unterlagen möglichst vollständig abbilden.
Allein die Zahl der beteiligten Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizeistellen, Nachrichtendienste, politischen Leitungsfunktionen und anderen Verwaltungsbehörden, die relevante Unterlagen produziert haben, dürfte in die Hunderte gehen. Vom Oktoberfestattentat in München und den Morden an Frieda Pöschke und dem Rabbiner Shlomo Levin in den 1980ern über die sogenannten Baseballschlägerjahre in den 1990ern bis zum NSU-Komplex und den Anschlägen in Hanau und Halle gab es zahlreiche Terroranschläge. Was heißt also vollständig? Wolfgang Zimmermann leitet die Dokumentationsstelle Rechtsextremismus im Generallandesarchiv Baden-Württemberg. Seine Einrichtung soll für die Umsetzung des geplanten Archivs verantwortlich sein.
Die Unterlagen werden ein breites Spektrum abdecken. Das beginnt bei den Untersuchungsakten der entsprechenden Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichtsverfahren. Aber wir werden auch einen Wert drauf legen, wirklich das mit einem Schwerpunkt verfolgen, die Diskussion in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit über die entsprechenden Taten.
Bis 2030 plant die Bundesregierung etwa 23 Millionen Euro auszugeben, um die Bestände aus freien und Landesarchiven zusammenzutragen. Wie das Online-Portal aussehen soll, kann man sich an zwei bereits bestehenden Websites ansehen, die als Vorbild dienen sollen. Da ist zum Beispiel das Themenportal zur sogenannten Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Unter einer kurzen Erläuterung kann man nach Stichworten suchen oder sich eine Übersicht der Aktenbestände in den Landesarchiven anzeigen lassen. Online einsehbar sind die meisten Dokumente nicht. Das könne auch beim geplanten Archiv zu rechtem Terror erst in einem späteren Schritt erfolgen, erläutert Zimmermann.
Der Anspruch muss schon sein, dass wir ein umfassendes Nachweissystem zum Themenkomplex Rechtsterrorismus aufbauen. Aber es wird gerade jetzt aktuell nicht möglich sein, überall bereits Digitalisate dieser Akten zur Verfügung zu stellen. Aber wir können die Unterlagen nachweisen und damit transparent zeigen, wo zu diesem Thema geforscht wurde, untersucht wurde und welche Unterlagen an verschiedenen Orten, in Archiven oder an Orten der Zivilgesellschaft vorhanden sind.
Die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft könne ein solches Archiv nicht ersetzen, sagt Zimmermann, doch Archive können seiner Meinung nach an einer anderen Stelle der Aufarbeitung ansetzen.
Was ich wirklich noch mal betonen möchte, damit werden die NSU-Morde, werden aber die Opfer rechter Gewalt der Nachkriegszeit Teil der deutschen Erinnerungskultur. Sie sind nicht vergessen, sie bekommen einen Ort, an den erinnert wird.
In der Opposition ist man skeptisch. Eine bloße Zentralisierung vorhandener Akten dürfte keinen Mehrwert bringen, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz. Darüber hinaus dürfe sich ein Archiv nicht ausschließlich mit rechtem Terror befassen, sondern müsse zum Beispiel auch islamistischen und linken Terror in den Blick nehmen. Martina Renner, linken Bundestagsabgeordnete und ausgewiesene Expertin zum Thema Rechtsextremismus, sieht hingegen eher technische Hürden für das Archiv. Denn was die Ermittlungsbehörden nicht herausgeben, dürfte auch im Archiv ein blinder Fleck bleiben.
Sie kennen die ewig lange, auch zum Teil juristische Auseinandersetzung um die Bereitstellung der Akten der Verfassungsschutzbehörden im Zuge des Oktoberfestattentates. Und das war 1980. Also Stand heute 43 Jahre her. Ja, da ist jede eigentlich Schutzfrist abgelaufen. Aber bis heute wird sich um diese Akten gestritten.
Anfang November 2022 haben sich Vertreterinnen und Vertreter von 4 Bundesministerien, von Landesarchiven und Bundesarchiv, mehreren Bundesländern und eines freien Archivs zu ersten Beratungen über das Archiv zum Rechtsterrorismus getroffen. Mittlerweile gibt es eine Projektskizze des Bundesarchivs, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Darin bestätigen die Archivare die Befürchtung von Martina Renner.
Dabei bleibt festzustellen, dass die Überlieferung der zivilen Nachrichtendienste zum Rechtsterrorismus bislang nur in wenigen Fällen an die Archive abgegeben wurde. Zum Themenkomplex NSU befindet sich die Überlieferung zu einem großen Teil noch bei den zuständigen Stellen, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Nachrichtendienste.
Dazu kommt, dass viele der bereits an die Landesarchive abgegebenen Akten noch sogenannten Schutz- und Sperrfristen unterliegen. Solange diese Fristen gelten, bleiben die Unterlagen verschlossen, um zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte der Menschen zu schützen, um die es in den Akten geht. Allgemein gilt dafür auf Bundesebene eine Frist von 30 Jahren. So lange dürfen die Akten nur unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel von Forscherinnen und Forschern, benutzt werden. Außerdem können die Behörden viele Unterlagen als sogenannte Verschlusssachen einstufen. Der hessische Verfassungsschutz wollte zum Beispiel Unterlagen zum NSU-Komplex ursprünglich für 120 Jahre unter Verschluss halten. Misbah Khan, Innenpolitikerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, will auch dieses Problem angehen.
Es stimmt, es gibt Herausforderungen in einzelnen Fragen, wenn es um Einstufungen geht von Verschlussdokumenten und Streitfragen an der Stelle. Und deshalb wollen wir uns ja auch mit Schutzfristen auseinandersetzen, wie hoch die maximal sein sollen. Da ist der Punkt maximal 30 Jahre und eine Schaffung von einer Kontrollinstanz in ganz konkreten Streitfragen und Dokumenten, die gerade vielleicht unter Verschluss sind.
Laut Koalitionsvertrag haben sich die Ampelparteien auf eine solche Kontrollinstanz geeinigt. Und auch eine Überarbeitung der Schutzfristen soll demnach kommen. Im Bundesinnenministerium gibt es dazu jedoch aktuell keine konkreten Pläne. Es schreibt auf Anfrage dazu, es überlege noch, wie sich das umsetzen lasse. Schlimmer noch, als wenn die Akten für immer weggesperrt blieben, wäre es aber, wenn sie gelöscht würden, warnt Martina Renner.
Sie haben den aktuellen Vorgang in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht verfolgt. Da sollte eine Akte, die durchaus relevant ist, auch zur NSU-Aufklärung, erst vernichtet werden, dann sollte sie ins Archiv abgegeben werden, dann ist sie verloren gegangen und so weiter. Das heißt, wir sind ja immer noch in dem Prozess, wo nicht klar ist, ob noch Akten da sind, die relevant sind, die bisher vielleicht in einem Untersuchungsausschuss keine Rolle gespielt haben und die vielleicht immer noch anstehen zur Vernichtung. Das heißt, es muss jetzt einen Cut geben, auch eine Diskussion, bundesweites Löschmoratorium zu allen Akten, die in Bezug auf dieses Archiv unrelevant sein können.
Aufnehmen soll das geplante Archiv jedoch nicht nur Unterlagen staatlicher Stellen. Es waren letztlich oft journalistische Recherchen und Nachforschungen antifaschistischer Aktivisten, die zur Aufklärung und Einordnung rechten Terrors beitrugen. So basiert auch die Dokumentationsstelle gegen Rechtsextremismus des Landesarchivs Baden-Württemberg auf dem umfangreichen Privatarchiv des Journalisten Anton Mägerle. Neben dem Archiv führt die Dokumentationsstelle das Monitoring von Zeitungen aus der militanten Neonazi-Szene in Baden-Württemberg fort, sagt Leiter Wolfgang Zimmermann.
Wichtig ist uns die Überlieferung aus der Zivilgesellschaft, gerade auch, weil die Sicherheitsbehörden lange eine fatale Fehleinschätzung der NSU-Morde vertreten haben und die Zivilgesellschaft, auch kritische Journalisten, eben auch von ihrer Seite her recherchiert, dokumentiert und auch Materialien gesammelt haben. Und diese Materialien unterlegen eben nicht diesen Schutz- und Sperrfristen. Sie können in die Öffentlichkeit über dieses Portal vermittelt werden.
Anders gesagt, damit die Nutzerinnen und Nutzer des geplanten Themenportals nicht nur ohnehin bereits veröffentlichte Unterlagen aus den Untersuchungsausschüssen einsehen können, ist die Bundesregierung auf die Zusammenarbeit mit Archiven der Zivilgesellschaft angewiesen. Deswegen ist neben den staatlichen Institutionen auch das Archiv für alternatives Schrifttum aus Duisburg in die Planung eingebunden. Es ist das größte freie Archiv, das beständig wächst, zum Beispiel indem es Bestände anderer freier Archive übernimmt, wenn diese nicht mehr weiterbetrieben werden. Andere, insbesondere antifaschistische Archive, seien bislang nicht in die Planung eingebunden, sagt Uli Jentsch. Er ist Mitarbeiter des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums APABITS und dokumentiert mit der Initiative NSU Watch Gerichtsverfahren und die Sitzungen der NSU-Untersuchungsausschüsse.
Es gibt keine Zusammenarbeit oder ein Zugehen von denjenigen, die das momentan planen, auf die ausgewiesenermaßen antifaschistischen Archive. Das existiert bisher nicht. Also will man Archive an den Fragestellungen, an der Ausarbeitung oder auch an der Umsetzung beteiligen? Oder geht es darum, dass die Archive ihre Regale quasi öffnen für die Umsetzung dann hinterher von Plänen, an denen sie nicht beteiligt waren? Das weiß jetzt keiner.
Zwar sei Aufklärung notwendig und der Versuch begrüßenswert, sagt Jentsch. Skeptisch macht ihn jedoch schon der Begriff Rechtsterrorismus im Titel des geplanten Archivs. Der Begriff, der aus dem Sprachgebrauch der Sicherheitsbehörden stamme, erfasse manche radikale Gruppe gar nicht und sei daher zu eng gefasst.
Weil das, was als Terror oder Terrorismus definierbar ist, inzwischen auch weit über das hinausgeht, was eine enge Nazi-Szene ist, sondern auch inzwischen aus anderen Bereichen kommt, aus der Reichsbürgerszene, aus radikalisierten Einzelpersonen, die zum Teil gar keine organisierten oder sogar fest definiert ideologischen Hintergründen haben, aus so einer Incel-Szene, aus so einer misogynen, antifeministischen Grundhaltung.
Darüber hinaus gehöre es auch zur Aufklärung, die Verbindungen zum Beispiel zwischen Geheimdiensten und rechter Szene zu beleuchten. Dass die staatlichen Behörden im Rahmen eines Archivs daran mitwirken, indem sie Unterlagen an die jeweiligen Landesarchive übergeben, glaubt Jentsch nach der Erfahrung in den Untersuchungsausschüssen aber nicht.
Das ist ja auch eine Konsequenz oder ein Wissen aus dem NSU. Die deutschen Behörden waren mit Schuld und mit beteiligt an den Dingen, die passiert sind. Und zwar nicht nur, weil sie irgendwas nicht gesehen haben, was sozusagen im Rahmen von dem, was eine Polizei oder was ein Geheimdienst tut, natürlich immer passieren kann, sondern weil sie strukturell Bedingungen geschaffen hat, in denen das erst hat stattfinden können. Und da stellen wir uns natürlich ganz massiv die Frage, wird das eigentlich auch Teil der Aufklärung sein? Und wir vermuten mal eher nicht.
Die Grünen-Abgeordnete Misbah Khan kann das nachvollziehen.
Die Skepsis ist total legitim, nur unser Anliegen ist es, an der Stelle jetzt auch mal aufzuräumen mit Fehlern der Vergangenheit, die Situation ernst genug zu nehmen und das Thema ernst genug zu nehmen. Und ich finde, das sind gute Möglichkeiten zu beweisen, dass man von Fehlern lernen kann, die man in der Vergangenheit gemacht hat.
Anfang 2024 könnte das geplante Themenportal starten. Zunächst müssten jedoch die dafür geplanten 17 Stellen im Bundeshaushalt bewilligt werden.
Das war der Hintergrund. Aufklärung mit Akten. Was gehört in ein Archiv zu Rechtsterrorismus? Von Timo Stukenberg. Redaktion Nina Vogt.